Liebe Freunde, die Situation heute erinnert mich an eine Situation, die ich mal erlebt habe vor einigen Jahren. Es war 99, wir hatten einen Urlaub gebucht, wir waren in Israel gewesen und hatten eine Woche Tour gemacht gehabt, sind geführt worden, haben viele tolle Plätze gesehen, die wir aus der Bibel schon mal gelesen hatten, war ganz toll. Und dann hat man noch eine Woche zusätzlich gebucht und haben uns einen Leihwagen dort geholt und sind an einem Tag an den See Genezareth gefahren, weil wir uns dachten, wow, da machen wir mal am Ufer entlang wandern, das habe ich mir ganz toll vorgestellt. Und meine Frau und ich, wir sind dorthin gefahren und haben einen Parkplatz gefunden und wir stiegen aus und an diesem Tag war gerade Wüstenwind. Und wir stiegen aus dem klimatisierten Auto und wir machen die Tür auf und ich habe es in meinem Leben noch nie erlebt, dass man echt ein Brett bekommt. Wir haben die Tür geöffnet, beide, und auf beiden Seiten kriegten wir ein Brett auf den Kopf. Es war eine Gluthitze und ich habe mir gedacht, ich glaube, es wird kein Spaziergang. Wir haben eine Spazierfahrt um den See herum gemacht. Es war schön kühl im Fahrzeug und ich dachte mir, armer Jesus. Die hatte kein Auto zur Verfügung, mal auf dem Esel geritten, vielleicht abgesehen davon, als Beförderungsmittel. Aber der musste solche Hitzen scheinbar aushalten. Und baden konnte auch nicht, weil er über dem See gelaufen ist. Also ist eine hochinteressante Erinnerung. Oh, tausend Dank. Hydratationspause. Dankeschön. Liebe Freunde, es gibt Dinge in unserem Leben, die sind so wichtig, dass man sie sich immer wieder mal neu vor Augen führen sollte. Und es gab einen berühmten römischen Senator, Cato der Ältere. Und manche von euch können vielleicht mit ihm was anfangen. Der hat nämlich immer, wenn er in einer Sitzung gewesen ist des Senats, des römischen Senats, egal was das Thema war und wenn es um die Steuererleichterung aus dem mittelbetrieblichen Agrarabfällen ging, es war ganz egal, was das Thema war. Er hat immer mit einem Satz geendet, seine Ansprache, und hat immer gesagt, im Übrigen, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden müsste. Das heißt, der Mann hatte militärische Erfahrung, der wusste, dass Karthago eine große Herausforderung gewesen ist für das Römische Reich. Und als er dann Senator war, war es ihm ganz wichtig, dass diese Weltmacht oder besser gesagt diese Seemacht dort, dass Rom die vernichtet. Und am Ende seines Lebens war es tatsächlich so, dass der dritte Punische Krieg geführt wurde. Die Römer haben die Stadt Karthago zerstört, haben die Bevölkerung versklavt und haben die Felder mit Salz bestreut, sodass sie landwirtschaftlich unbrauchbar waren, dass man diese Stadt nicht mehr besiedeln konnte. Damit haben sie also den Feind besiegt. Und ich möchte einfach daran zeigen, diese Beharrlichkeit, dass dieser Mann ein Thema auf dem Herzen hatte und immer wieder, egal ob die Gelegenheit richtig war oder falsch war, er hat es immer wieder vorgebracht. Diese Beharrlichkeit hat dazu geführt, dass Rom irgendwann tatsächlich diesen Krieg geführt hat. Und damit sozusagen zur Weltmacht aufgestiegen ist, alleinigen Weltmacht dort. Und sowas gibt es auch in unserem Leben, auch Paulus hat sowas gemacht, es gibt Themen, die ihm sehr wichtig sind und immer wieder wiederholt werden sollten. Paulus hat an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Genau. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, freut euch mit der Freude, die vom Herrn kommt. Freude, schön. Aber dann geht's weiter. Ich schreibe euch immer wieder dasselbe. Wow. Immer wieder dasselbe. Es gibt Themen, die müssen wiederholt werden. Und es ist mir keine Last und euch macht es noch sicherer. Also Paulus war es egal, er hat es gerne gemacht, er hat es gerne wiederholt, auch wenn es Wiederholung war. Aber es sollte Sicherheit in die Leute bringen. In unserer Kultur gibt es einen Satz, der heißt, muss man dir alles zweimal sagen? Wer hat diesen Satz schon mal zu Hause gehört? Ja. Also sagen wir mal so, es ist ja meistens dabei eine deutliche Kritik, weil man auf einen Ratgeber, auf einen Lehrer oder gar auf einen Erziehungsberechtigten nicht gehört hat und die Sache dann schlecht ausgegangen ist. Aber wenn wir mal biblisch nachdenken mit diesem Satz aus Philipper 3,1, wenn wir da mal nachdenken, die eigentlich beste biblische Antwort auf diesen Vorwurf, muss man die alles zweimal sagen, ist nicht alles, aber manches ja. Ja, wir leben unser Leben von Wiederholungen, von Routinen, weil sie machen unser Leben einfacher. Wir wiederholen den Schulstoff, um uns ihn einzuprägen und zu lernen. Und viele Christen entwickeln auch so gewisse Routinen, beispielsweise wiederkehrende Abläufe. Sie haben beispielsweise früh feste Gebetszeiten oder machen sich stille Zeit mit dem Wort Gottes. Und es ist eine gute Sache, denn es erhöht unsere Sicherheit, dass unser Leben geprägt wird, mit unserem Vater im Himmel verbunden zu sein. Wir reden zu ihm, wir hören von ihm und das machen wir regelmäßig. Das sind Routinen, das gibt unserem Leben Sicherheit, ein Getragensein. Und dieses Freut euch im Herrn, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich muss da manchmal dran erinnert werden. Freut euch im Herrn. Ja, mir geht das manchmal verloren. Manchmal schaue ich auf Dinge und Umstände und negative Dinge in meinem Leben herum oder in die Weltpolitik oder was weiß ich und bin dann nicht immer voll der größten Freude. Manchmal vergesse ich es und darum ist es gar nicht so schlecht, wenn der Paulus mal wiederholt. Hey, Freude. Also ich empfehle jetzt schon mal für uns alle, dass wir uns mal vorsorglich freuen. Vorsorglich, denn Begründung, warum können wir uns freuen? Es ist ganz einfach. Jesus hat gesagt, weil eure Namen im Himmel angeschrieben stehen. Das ist der Grund der Freude. Für unsere Freude, die vom Gott kommt, vom Himmel kommt. Unsere Namen stehen im Himmel. Schaut, da gibt es in Flensburg gibt's eine Kartei, da sind Sünder aufgeschrieben. Verkehrssünder. Das ist die irdische Perspektive. Aber im Himmel, da gibt es eine Kartei, da sind die Erlösten aufgeschrieben. Das ist besser, darüber dürfen wir uns freuen. Genau, das ist die himmlische Perspektive. Und übrigens, zu dieser himmlischen Perspektive gibt es ein Passwort. Und es heißt J-E-S-U-S-K-R-E-U-Z. Das Passwort, um in dieser Kartei eingeschrieben zu sein. Also mit Paulus und mit Katos Ermutigung wage ich es heute einfach mal eine Wiederholung zu machen. Und ich möchte also diesen Titel für die Predigt hervorheben. Es geht um die Wahrheit in Liebe. Über Liebe habe ich schon viel gesagt, das letzte Mal. Ich wiederhole mich, aber es ist gar nicht falsch, mal was wieder von Neuem zu hören, was wir schon gehört haben, weil es ist gut, sich was einzuprägen. Okay, also Gott, ich sag's mal so, Gottes Charakter zu kennen ist für uns absolut grundlegend, Gottes Charakter zu kennen. Im 1. Johannes 4,16, da heißt es, ja, wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Das letzte Mal habe ich gesagt, Jesus hat diese Liebe Gottes illustriert, diese Liebe, die Gott zu uns hat, in dem Vater, in dem Gleichnis vom Vater mit seinen zwei Söhnen. Da kommt der zurückkehrende Ausreißer und der missmutige ältere Sohn, der in seinen Augen immer artig war. Und der Vater geht mit beiden sehr, sehr klug und liebevoll um, so wie sie es jeweils gebraucht haben. Was er gemacht hat, ist er auf beide zugegangen. Auf den Zurückkehrenden ist er entgegengerannt und der Sohn, der nicht zur Party kommen wollte, den hat er nochmal eine extra Einladung gegeben. Muss man dir alles zweimal sagen. Extra Einladung. Halleluja. Genau. Also wir haben erkannt, in dem Text hier, den ich gerade zitiert habe, wir haben erkannt. Also es geht zunächst einmal um ein Erkennen, und Erkennen ist gemeint im Sinne von wirklich erfahren, tief erfahren die Liebe Gottes. Wie grenzenlos diese Liebe zu dir ist, oder sagen wir auch zu uns natürlich ist, aber es geht ja in erster Linie für uns darum, dass wir ganz, ganz persönlich erfahren, dass Gott dich liebt. Nicht nur allgemein in die Gemeinde, und das stimmt natürlich auch, aber es geht darum, in allererster Linie zu erfahren, Gott meint dich ganz persönlich, er liebt dich ganz persönlich. Warum? Was habe ich dafür getan? Ja, nichts. Jesus hat es getan. Er liebt dich. Das ist also das Erste. Wir erfassen und glauben diese Liebe. Und mit dieser Liebe, die wir geglaubt und erfasst haben, mit dieser Liebe, die wir erfasst haben, die wir genommen haben, die jetzt in uns drinnen ist, können wir Gott lieben, können wir uns selbst lieben, können wir unseren Nächsten lieben. Es fängt immer alles mit der Liebe Gottes an. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, heißt im 1. Johannes 4, 19. Und heute möchte ich noch eine zweite Charaktereigenschaft Gottes mit anschließen. Ich nenne es God Part 2, Gott zweiter Teil. Also, im 1. Johannes heißt es in den 1. Johannes 1, 5 bis 6, von ihm, von Christus, dem offenbar gewordenen Wort, haben wir die Botschaft gehört, die wir euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Das heißt also, Gott hat nicht nur Liebe und er hat nicht nur Licht, sondern es geht viel tiefer. Gott ist vollkommene Liebe, Gott ist vollkommenes Licht. Liebe und Licht machen hauptsächlich den Charakter unseres Vaters aus. Vers 6, wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und gleichzeitig im Dunkeln leben, dann lügen wir und gehorchen nicht der Wahrheit. Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Und das heißt also, genauso wie es in dem Satz hier heißt, Lüge ist das Gegenteil von Wahrheit. Was ich damit zeigen möchte, ist einfach ein ganz einfacher Zusammenhang. Wenn die Bibel von Licht spricht, dann können wir das gleichsetzen mit Wahrheit. Licht bedeutet Wahrheit. Liebe und Licht bedeutet also, wenn Gott Liebe und Licht ist, dann heißt es, er hat absolutes, vollkommenes Wohlwollen für uns. Er will das Allerbeste für uns. Für jeden von uns. Er will das Allerbeste und er offenbart, er zeigt uns nur absolute Wahrheit. Es ist nichts Falsches in Gott. Das ist sehr interessant, denn obwohl wir wissen, dass unser Gott allmächtig ist, dass er alles kann, schränkt er sich durch seinen Charakter ein. Gott macht eben nicht alles. Er wird uns nie belügen. Er könnte es. Er tut es nicht, denn er hat Charakter. Er ist Licht. Es ist gar keine Finsternis in ihm. Nichts Dunkles, nichts Lügnerisches. Und nachdem Jesus eigentlich die perfekte Widerspiegelung des väterlichen Charakters ist, müssten wir eigentlich auch an Jesus diese Charaktereigenschaften sehen können, Licht und also Wahrheit einerseits, also Licht, und andererseits Liebe, also Wohlwollen. Also meine Frage, ist er auch Licht? Und das ist relativ leicht zu beantworten, denn Jesus hat ja selbst gesagt, ich bin das Licht der Welt, steht in Johannes 8, 12. Oder er hat gesagt, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Er sagt also, er ist die Wahrheit, Licht und Wahrheit, wie wir sagten, was zusammengehört. Beides bezieht er auf sich selber. Ist Jesus auch Liebe? Nun, ich selber kenne jetzt kein Ich-Bin-Wort. Ich kenne kein Ich-Bin-Wort, wo Jesus sagt, ich bin Liebe. Aber es gibt genügend Bibelstellen, wo sehr klar zum Ausdruck gebracht wird, dass Jesus liebt. Ich zitiere hier, Jesus sagte, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Also, klare Aussage, er liebt uns, steht in Johannes 13. Wie hat Jesus sein Liebe und Lichtsein ausgelebt? Wie waren bei ihm Wohlwollen und Wahrheit verbunden? Ich versuche ein paar Beispiele dafür zu geben. Erstes Beispiel, da war ein Mann namens Petrus, ein Fischer, und der war leider von beruflicher Erfolglosigkeit gerade geplagt gewesen, denn er war die ganze Nacht mit seinem Team auf dem See gewesen, hat die Netze rausgelassen und außer nasse Netze hat er nichts geholt, hat keine Fische dem See entrissen. Und dann kommt er zurück ans Seeufer, trocknet seine Netze oder wäscht sie aus, trocknet sie und Jesus kommt gerade vorbei und wo Jesus ist, sind ein Haufen Leute mit ihm gegangen. Er war irgendwie sehr anziehend. Eine große Menschenmenge mit ihm zusammen und er wollte zu den Leuten was sagen, aber weil sie so eng standen, war es schwierig zu reden. Er brauchte ein bisschen Abstand. Eine Kanzel hat er gerade nicht gehabt zur Verfügung. Also hat er den Petrus gesagt, du Petrus, lass mich auf dein Boot kommen, ich brauche eine Seebühne. Und dann hat der Petrus es zugelassen. Jesus hat sich aufs Boot gesetzt und hat zu den Leuten am Seeufer reden können. Es ist wunderbar dort, weil nämlich meistens ein Seewind zum Ufer hin weht und die Worte wunderbar zu den Leuten hinträgt. Du kannst zu einer großen Menschenmenge dort reden, von deinem Boot aus. Ganz wunderbar. Und als er mit der Rede fertig war, dann hat er sich an Petrus gewandt, der ihm das Boot zur Verfügung gestellt hat, und sagte zu ihm, fahrt nochmal raus, fahrt da raus und lasst die Netze nochmal runter. Und Petrus, der ja eigentlich erfahrener Fischer war, wusste eigentlich, das ist Blödsinn. Aber nachdem Jesus so toll predigen konnte oder so tolle Sachen geredet hat oder so beeindruckend war, also irgendwas muss dem Petrus das Gefühl gegeben haben, da muss doch was Wahres dran sein bei dem Mann. Und er fährt doch tatsächlich nochmal raus. Und sie lassen die Netze raus und sie machen den Fang ihres Lebens. Also versteht ihr, da kommt Jesus und gibt sich hilfsbedürftig. Ach, kannst du mir dein Boot leihen? Und Petrus akzeptiert es. Also der Zugang zu Menschenherzen, Fragen stellen oder um was bitten. Und Jesus bittet also darum, dass er Zugang zum Boot bekommt. Er nutzt das Boot und danach erweist er dem Petrus Liebe, indem er seine Erfolgslosigkeit sozusagen beendet, ihm einen großen Business-Erfolg schenkt. Und jetzt kann man sich denken, das ist ja wunderbar, man freut sich über so einen Erfolg, selbstverständlich. Aber wisst ihr, jetzt passiert noch etwas. Zunächst ist Jesus gekommen mit seiner Demut und mit seiner Liebe und jetzt kommt auf einmal Licht. Ja? Jesus, Liebe und Licht. Denn was passiert, als der Petrus sieht, was für ein Riesenfang das ist, sowas hat er noch nie gesehen. Die Boote waren nicht groß genug gebaut. Hätte man früher schon so große Fänge gemacht, hätte man die Boote mit höheren Bordwänden ausgestattet. Aber die Boote waren zu klein, sie konnten den Fang gar nicht reinholen. Sie mussten noch die anderen dazu holen und bitten, hey, helft uns, dass wir diesen Fang reinholen. Es war ein außerordentlich wundersamer Fang gewesen. Mehr als man erwarten konnte, als man je erwarten konnte, zur besten Gelegenheit und bester Zeit. Und das hat den Simon Petrus beeindruckt. Und dann heißt es, jetzt kommt Licht in die Situation. Lukas 5, 8. Als Simon Petrus das sah, warf er sich nieder, umfasste die Knie von Jesus und sagte, geh fort von mir, Herr, ich bin ganz und gar in meinen Sünden gefangen. Und dann in der Situation sagt Jesus zu ihnen, er lädt das ganze Team zur Umschulung ein und sagt zu ihnen, hab keine Angst, von jetzt an wirst du zu einem Menschenfischer werden. Und darauf lassen sie sich ein und ziehen fortan mit ihm, um das alles lernen zu können. Also was ich sagen möchte ist, erst kommt die Liebe und der Segen zu den Menschen und dann erst kommt das Licht zu ihnen und auf einmal werden sie sich ihrer Gottferne bewusst. Erst Jesu Wohlwollen, dann seine Wahrheit. Liebe und Licht in dieser Reihenfolge. Zweites Beispiel, das Beispiel des, aus dem Johannesevangelium, da ist die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus will nach Jerusalem ziehen und reist nach Jerusalem und er geht durch das Gebiet von Samarien, was man früher vermieden hat. Dort lebten Leute, die hat man nicht so gemocht. Ist man normalerweise vorbeigegangen, aber Jesus war das wieder mal egal gewesen. Er ist da durchgezogen mit seinen Jüngern und hat sich am Brunnen mittags niedergesetzt. Vielleicht auch ein bisschen erschöpft von der Reise, ist ja anstrengend und heiß in dem Land. Die Jünger gehen in die Stadt Sychar und kaufen dort ein bisschen Shopping. Und als er da so ganz alleine ist, kommt in der Mittagshitze eine einzelne Frau mit einem Wasserkrug, um dort Wasser zu schöpfen, was ungewöhnlich war, denn man ging nicht mittags dorthin, da war es ja knallheiß, sondern normal sind die Frauen halt vielleicht früh oder abends hingegangen und meistens in Gemeinschaft haben wir ein bisschen auch ein kleines Schwätzchen gehalten, sich unterhalten, aber diese Frau wollte nicht mit den anderen zusammen sein. Stellt sich auch raus, warum, werden wir auch noch hören. Sie geht auf jeden Fall in der Mittagshitze hin und sie sieht Jesus dort und Jesus auch da, beginnt Jesus das Gespräch, er nimmt das Gespräch auf. Und was sagt er denn zu der Frau? Er sagt, kannst du mir was zu trinken geben? Also wieder fängt Jesus ein Gespräch an, in dem er sich hilfsbedürftig gibt. Du kannst mir helfen. Du kannst mir helfen. Und damit beginnt das Gespräch und die Frau ist total verwundert, weil sie erkennt ja an seiner Kleidung, dass er ein Jude ist und sie sagt sofort, ja, wie kannst du mich um Wasser bitten, du bist doch ein Jude, ihr habt doch mit uns Samaritern nichts zu tun. Ja, also die Frau gibt dann eine Antwort, aber Jesus, das ist toll, ne, dem war das, also fränkisch gesehen, dem war das wurscht, dem war es egal. Die Frau ist also erstaunt und hat diese Gegenfrage, aber wisst ihr, ich denke, die Liebe Gottes streckt sich nach den Verachteten aus. Die streckt sich aus. Und sie beginnen ein tiefes geistliches Gespräch über Gott, der die Menschen beschenkt, der lebendiges Wasser anbietet. Also es findet ein richtig gutes Gespräch statt. Und irgendwann sagt sie sich, boah, ich will dieses lebendige Wasser. Also versteht ihr, wie liebevoll Jesus mit ihr umgeht. Erst fragt er sie und so, kannst du mir helfen und so. Und dann führen sie ein tolles Gespräch irgendwie, also ganz nett, was ja eigentlich gar nicht üblich gewesen ist zwischen Mann und Frau und eben verschiedene Kulturen. Also er führt ein richtig cooles Gespräch und dann beißt sie an. Also dieses Thema lebendiges Wasser, das gefällt ihr, das will sie. Und dann kommt jetzt das Licht. Zunächst war es die Liebe Jesu. Und jetzt bringt er sein Licht und er sagt, du, das mit dem lebendigen Wasser, das ist was ganz Wichtiges, da holst jetzt mal bitte deinen Mann dazu. Und da hätte sie jetzt eine tolle Ausrede sagen können, ja, der ist auf Dienstreise oder irgendwas Lügnerisches erzählen können, aber in diesem Licht Jesu möchte man bei der Wahrheit bleiben. Und sie bleibt bei der Wahrheit und sie sagt, ich habe keinen Mann. Oh, ist es, glaube ich, ich glaube, das ist ja sogar zum Vorlesen, gell? Okay, also da sagt Jesus zu ihr, geh los und ruf deinen Mann und komm dann wieder. Die Frau erwiderte, ich habe keinen Mann. Jesus antwortete ihr, das hast du gut gesagt, ich habe keinen Mann. Doch du hast schon 5 Ehemänner gehabt und der, mit dem du jetzt im Augenblick zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Das hast du wahrheitsgetreu gesagt. Da sagt die Frau, Herr, ich merke, dass du ein Prophet bist. Und dann führen sie das Gespräch weiter. Sie sprechen dann, wo man anbeten soll, den richtigen Ort und so. Und sie haben einen Disput, also sie haben nicht die gleichen Anschauungen über, wo man Gott anbeten soll, ob in Jerusalem oder in Samarien. Ja? Und dann sagt die Frau plötzlich was Interessantes. Sie sagt, wir warten darauf, dass eines Tages mal ein Messias kommt, der wird uns alles erklären. Und das ist ja die Steilvorlage. Also da brauchst du nur den Fuß hinhalten, schon prallt der Ball ins Tor. Das ist die Steilvorlage im Prinzip. Und da sagt Jesus, das bin doch ich. Ego Emi, das bin ich. Der Mann, der mit dir redet. Und die Frau ist dann doch sehr, sehr beeindruckt. Also sie ist ja gekommen, um Wasser zu holen. Jetzt lässt sie den Krug stehen. Also es war jetzt wurscht, das Wasser war wurscht, weil sie was ganz Neues erfahren hat. Sie ist dem Messias begegnet. Und sie rennt in die Stadt, wo sie sich versteckt hat eigentlich, wo sie niemanden sehen wollte und von niemand gesehen werden wollte. Sie rennt in die Stadt und fängt an, den Leuten zu sagen, hey, komm doch mal raus da. Komm doch mal raus da zum Brunnen. Da ist ein Mann, dieser Wanderprediger, der hat was an sich. Ich glaube, das ist der Messias. Schaut euch selber an, ob ihr das auch so sehen könnt. Und die Leute gehen dann tatsächlich hin und sie stellen es auch fest, dass es so ist. Aber es ist wieder mal das gleiche Muster in der Geschichte. Erst wendet sich Jesus liebevoll dieser Verachteten zu und überwindet die kulturellen Barrieren. Und dann bringt er mit weiterer Frage Licht in ihre Lebensumstände. Liebe und Licht. Und zwar in dieser Reihenfolge. Und zum Schluss bringt er sogar noch das Licht, dass er selbst der Messias ist. Er bringt Licht, er bringt liebevolle Zuwendung. Und dann Licht, also die Wahrheit über ihre instabilen Beziehungssituationen und auch noch Licht über sich selbst. Was ich darin in der Bibel bisher aufgezeigt ist, was ich aufzeigen wollte, ist, Gott der Vater ist Liebe und Licht. Und der Sohn Gottes hat den gleichen Charakter auch auf Erden Mission und er zeigt Liebe und er bringt Licht. Er geht wohlwollend mit Menschen um und offenbart ihnen Wahrheit über ihr Getrenntsein von Gott, ohne sie dafür zu verurteilen. Und die Menschen in diesen Beispielen reagieren darauf nicht mit Ablehnung, sondern sie akzeptieren diese Wahrheit. Ich selber bin überzeugt, dass Gott sich nicht wandelt und dass er von Anfang an Liebe und Licht ist. Und ich möchte euch mal an einem Beispiel zeigen, schon wie die Bibel anfängt. Ich glaube, dass Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir sprechen von Dreieinigkeit, dass die perfekte Harmonie hatten, schon immer, von Anfang an. Wir denken ja immer zeitlich, Gott ist außerhalb der Zeit, das ist eine Vorstellung, die können wir gar nicht nachvollziehen. Von Anfang an, so Vater, Sohn und Heiliger Geist, in perfekter Harmonie, in Einheit, in Liebe zueinander. Sie sagen sich eines Tages, das, was wir da haben, ist so toll, ist so genial, ist sowas so Klasses. Klasses? Ich glaube, jetzt fange ich an, den deutschen Unsinn zu erzählen. Es ist so klasse, da wollen wir andere teilhaben lassen daran. Teilhabe. Und sie machen einen Plan. Wir werden einen Planeten schaffen. Und auf diesem Planeten, da schaffen wir Leben. Und da schaffen wir Geschöpfe, die dort leben können. Und wir schaffen Geschöpfe in unserem Bilde, die uns ähnlich sind. Und sie bereiten das alles vor. Also das ist ihr Plan, ihr Liebesplan. Sie wollen Geschöpfe, die an dieser Liebe teilhaben dürfen. Und so geht dann die ganze Bibel los. Da heißt es dann im 1. Mose 1,1, so beginnt der Bericht der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich denke, was da dahinter steckt, ist die Liebe Gottes. Er will solche Geschöpfe, die ihm ähnlich sind und diese Liebe erfahren dürfen. Als Kinder haben wir gesungen, liebte Gott der Herr uns nicht, hätte er nicht die Welt erschaffen, liebte Gott der Herr uns nicht, hätte er nicht all das getan. Kennt es jemand? Ja? Okay, gut, schön. Also, Gott hat die Welt geschaffen aus Liebe, weil er Menschen haben wollte. Er wollte Menschen haben. Er wollte sie teilhaben lassen, nicht als Sklaven, nicht als Knechte. Teilhabe der Liebe, Teilhabe der Liebe. Also schuf er am Anfang Himmel und Erde, also er schuf einen Urlebensraum für die Menschheit. Einen Urlebensraum, nicht alles perfekt, es muss alles noch umgestaltet werden, aber der Urlebensraum ist schon mal da. Und dann heißt es, Vers 3, da sprach Gott, Licht entstehe und das Licht strahlte auf. Erst war die Liebe, dann schuf er das Licht. Ja? Erst die Liebe, dann die Wahrheit. Das gehört zusammen. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Aber es ist die Reihenfolge, die entscheidend ist. Okay. Wenn Gott so mit uns umgeht, wenn Jesus so mit Menschen umging, was folgt für uns daraus? Epheser 4,15. Lasst uns in Liebe die Wahrheit an die vorderste Stelle setzen und uns in allen Lebensbereichen weiterentwickeln hin zu ihm, der das wahre Haupt ist, dem Messias. Ich möchte hier einfach mal betonen, oder nicht dick ausgedruckt, hier heißt die Reihenfolge, lasst uns in Liebe die Wahrheit. Ja, hier. In Liebe die Wahrheit an vorderste Stelle setzen. Ja, das heißt, in unserem Entwicklungsprozess als Christen, in unseren Entwicklungschristen, das ist ja ein Wachstumsprozess, da spielen die Liebe und die Wahrheit die Hauptrolle. Ihr habt sicherlich schon gehört, dass es verschiedene Liebessprachen gibt. Eine Liebessprache, von der ich gehört habe, sind Geschenke. Es gibt Menschen, die verschenken ganz viel, weil sie einfach ihre Liebe damit ausdrücken. Und die werden auch gerne beschenkt. Die nehmen auch gerne Geschenke an und freuen sich, ein Geschenk zu kriegen, weil sie damit merken, dass der geschenkt hat, sie mag, sie liebt. Ja, also Geschenke können eine Liebessprache sein. Wer von euch hat die Liebessprache Geschenke? Ich mache dir ein Geschenk, bitte sehr. Was ist das Entscheidende an einem Geschenk? Naja, es ist der Gedanke, da ist ein Mensch gewesen, der hat an mich gedacht. Der wollte mir eine Freude machen. Der hat was ausgesucht, der hat es verpackt, niedlich verpackt und hat es mir gegeben. Der hat an mich gedacht, es geht um die Geste etwas zu schenken. Und das andere ist, das Schöne am Geschenk ist, der Inhalt. Ja, also auch der Inhalt ist natürlich sehr wichtig, was dann drinnen ist. Und ich denke, das ist ein wunderbares, schönes Bild für die Wahrheit in Liebe. Die Wahrheit wird von Gott schön in Liebe eingehüllt und wird damit für uns annehmbar. Und ich denke, das ist genau die Art und Weise, wie wir auch miteinander umgehen dürfen als Christen. Wir hauen uns nicht die Wahrheit um die Ohren, ja? Sondern wir lieben einander. Und mit dieser inneren Haltung des Wohlwollens, des Besten für den anderen, gehen wir auch Schwierigkeiten an, besprechen Dinge. Denn wir alle erleben das ja, der eine sagt was und du bist sofort verärgert. Das passiert halt. Also ich weiß nicht, Entschuldigung, mir geht es halt so. Hast du wieder was Blödes gesagt, habe ich mich geärgert. Ja, aber verstehst du, was Blödes gesagt, das ist doch meine Interpretation. Du hast doch nichts Blödes, du wolltest ja auch gar nichts Blödes sagen, sondern du hast einfach irgendwas gesagt und mich ärgert es, weil ich halt getriggert bin, weil ich da irgendeine Verletzung in mir noch trage. Und wir alle haben halt irgendwann noch unsere Schlagseiten, unsere Probleme mit uns, wo uns ganz schnell mal irgendwas aufregt vom anderen. Und der hat es gar nicht so gemeint, unter Umständen. Ne? Aber wir selber kommen da manchmal ins Straucheln und ärgern uns dann... Kann es also sein, dass wir dann auch sehr unschön drauf reagieren. Einfach mal sich im Hinterkopf behalten, der andere meint es vielleicht gar nicht so. Und wenn du wissen willst, ob er es so meint, frag ihn doch. Hast du das jetzt zu mir gesagt, um mich zu ärgern? Da sagt dein lieber Bruder oder Schwester, sagt dann zu dir, nein. fast immer. Naja. Okay, Römer 2,10. Wir hauen uns die Wahrheit nicht um die Ohren. Oder nimmst du den Reichtum seiner Güte, seiner Nachsicht und großherzigen Geduld für selbstverständlich und erkennst dabei gar nicht, dass es gerade die Güte Gottes dich zur Umkehr bewegen will. So ist halt Gott mit uns. So ist er für unseren Veränderungsprozess. Da gibt es schon Dinge in uns, die noch verändert werden dürfen. Da gibt es schon noch reife Prozesse. Da darf schon noch mehr Lebenswürdigkeit in uns wachsen. Da darf schon noch Veränderung stattfinden. Wir sind alle noch nicht angekommen, sozusagen. Aber so, wie es Gott macht, es geht darum, dass er in seiner Güte, er ist gut zu uns, er lässt es regnen auf die Gerechten und Ungerechten. Wow, das kann man manchmal aufregen, ja? Aber so ist halt Gott. und er möchte, dass die Ungerechten durch den Regen erleben, er liebt sie. Das verstehen sie vielleicht manchmal nicht, aber es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr bringen möchte. Es ist nicht seine Strenge und nicht seine Härte, sondern es ist seine Liebe, seine Nachsicht, sein Wohlwollen, mit dem er unser Herz mit Wahrheit über uns erreicht, dass wir uns ändern können, falsche Wege beenden und ihm damit ähnlicher werden können. Das ist das Ziel von Wahrheit in Liebe. Martin, würdest du vorkommen? Ich würde gerne das letzte Bild noch zeigen dann. Könntest du von uns spielen, bitte? Ich möchte euch bitten, einfach jetzt in den letzten Minuten dieses Gottesdienstes dieses Bild zu betrachten, während ein paar sanfte Klänge hier erklingen werden. Und möchte euch einfach dieses Bild vor Augen malen. Es ist das Herz Gottes, von außen als Liebe sichtbar, aber darin befindet sich das Licht der Wahrheit. Ich möchte euch bitten, einfach das Bild auf euch wirken zu lassen.